Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Rund um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
Das Thema der heutigen Folge, das kennen wir alle. Es läuft bei vielen im Alltag permanent mit, nämlich Stress. Und vor allem um ein Hormon, das dabei oft als Schuldiger gehandelt wird, nämlich das Cortisol. Und wir klären heute, was Cortisol wirklich ist, warum chronischer Stress den Stoffwechsel ausbremsen kann, wieso Heißhunger und Bauchfett damit zusammenhängen können und vor allem, welche Stellschrauben im Alltag wirklich helfen, den Körper wieder aus dem Notmodus zu holen. Und dafür ist heute meine heutige Gästin da. Ich freue mich sehr, Dr. Daniela Kielkowski. Sie ist Ärztin mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin und Stoffwechselerkrankungen und führt seit 2006 ihre eigene Praxis und hat bereits über 15.000 Patientinnen und Patienten betreut. Dabei beschäftigt sie sich seit vielen Jahren damit, wie Stress, Schlaf, Ernährung und Bewegung zusammenwirken. Und sie hat dazu auch mehrere Bücher geschrieben, zuletzt Der stille Dickmacher. Und jetzt ist sie hier. Hallo, schön, dass du da bist, Daniela.
Dankeschön für die Einladung.
Genau, ich habe es ja gerade angesprochen, es soll heute um Cortisol gehen und das ist ja auch wirklich in aller Munde und in allen Posts, die man so sieht den ganzen Tag, hat ja wirklich so ein Social Media Comeback auch. Was ist denn genau Cortisol und wofür brauchen wir es?
Ja, also wie du schon sagst, es hat ein großes Comeback. Was mich daran wieder so ein bisschen stört, ist, dass es oftmals als Gefahr dargestellt wird, als das schlechte Hormon, was wir irgendwie bekämpfen müssen. Und da ist schon wieder der erste Mythos geboren, der einfach komplett falsch ist. Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon und das wird in der Nebennierenrinde produziert und es gehört zur Stresssteuerung des Körpers. Und ohne dieses Hormon hätten wir Menschen es niemals an dem Säbelzahntiger vorbei an die Spitze der Nahrungskette geschafft. Ohne Cortisol könnten wir weder aufwachen, noch gesund bleiben, noch Energie mobilisieren in absoluten Notsituationen, wo wir wirklich unser Gehirn, unsere Leistung abrufen müssen, um uns zum Beispiel aus Gefahren herauszubringen oder Hochleistungen zu erbringen, um die Welt weiterzubringen.
Ja, ich finde das total gut, dass wir hier erstmal gleich zum Start einfach wirklich mal eine Lanze für Cortisol brechen, ja. Weil das Image eilt eben wirklich voraus, dem armen Hormon, und das ist total schade, weil so wie du sagst, wir sollten es halt überhaupt nicht bekämpfen, das ist ja wirklich, ja, überlebenswichtig.
Lebensessenz kann man es sogar nennen, ja.
Mhm. Ja, das heißt, wo genau ist denn Cortisol jetzt tatsächlich hilfreich?
Also Cortisol ist sozusagen immer hilfreich bei akutem, zeitlichem, begrenzten Stress. Ja, wenn sozusagen der Körper in eine Notsituation kommt oder in eine Leistungssituation wie Prüfungssituation. Morgens, wenn wir aufwachen, wenn wir in den Tag starten, voller Energie, um unsere Aufgaben zu lösen, zu bewältigen, was wir können. Aber Cortisol hat auch einen sehr guten und positiven Einfluss auf unser Immunsystem. Ja, es ist entzündungshemmend. Nicht umsonst bekommen viele Menschen auch Cortisol, wenn sie chronische Erkrankungen haben. Wir brauchen es im Grunde genommen wirklich für alles. Problematisch wird es bei chronischem Stress. Also Cortisol ist ein Hormon, was sozusagen kurzfristig in der Lage ist, Energie zu mobilisieren, vor allem Glucose für unser Gehirn, weil unser Gehirn ausschließlich Glucose verwertet, beziehungsweise ausschließlich ist an der Stelle falsch. Das Gehirn kann im Notfall auch Ketone verstoffwechseln. Wir kennen sie aus der Keto-Diät, aber die Ketone sind vom lieben Gott, wenn man so sagen möchte, als absoluter Überlebensmodus erfunden worden. Das heißt, wenn das Gehirn sich entscheiden kann, was es am liebsten hat, dann Glucose. Unser Gehirn kann keine Fettsäuren per se verstoffwechseln oder Eiweiße. Alles wird irgendwie in Glucose umgewandelt und Cortisol ist genau dafür zuständig. Das heißt, wir kommen in Stress, wir kommen in einen Leistungsdruck, wir müssen parlieren, wie man so schön sagt. Und das Cortisol mobilisiert ganz schnell, unabhängig von unserer Ernährung, die Glucose im Körper, um sie dann direkt dem Gehirn zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir dann die Leistung erbracht haben, wenn wir die Notsituation geregelt haben, ich nenne immer meinen Patienten gegenüber sehr gerne das Beispiel mit dem Säbelzahntiger. Ja? Unsere Vorfahren standen vorm Säbelzahntiger und mussten eine Lösung finden, wie sie ihr Leben retten. Und in dem Augenblick hat das Cortisol ihnen sozusagen die Überlebensstrategie geliefert. Sie konnten sich in Sicherheit bringen und danach kam es zu einer Entspannung. Der Körper hat sich wieder eingepegelt, entspannt. Und ich sage immer zu meinem Patienten, heute haben wir den Säbelzahntiger ständig im Raum stehen, wir rennen nur nicht mehr weg. Und das bezeichnet es eigentlich sehr treffend. Ja? Und dann wird Cortisol in der Tat zum Problem, weil wir dann im chronischen Stress stark erhöhte, dauerhaft erhöhte Cortisolwerte im Blut haben und die können messbar sowohl den Stoffwechsel umbauen, aber auch tief in unsere Denkstrukturen eingreifen.
Das ist ja wirklich total faszinierend, dass man dann aber trotzdem so auf das Cortisol geht, ne, statt irgendwie zu sagen, wir müssen eigentlich diesen Stress oder diesen Stresszustand, diesen dauerhaften Stresszustand, den muss man ja eigentlich bekämpfen.
Absolut.
Wann war denn so das erste Mal, dass du verstanden hast, boah, krass, der Stress ist tatsächlich nicht nur im Kopf, ne? Oder weiß ich nicht, quasi, dass wir das Gefühl haben, die ganze Zeit gestresst zu sein, sondern man kann es halt wirklich auch im Stoffwechsel messen, weil der sich verändert?
Das war eigentlich ein ziemlich langer Prozess. Angefangen hat es wirklich in meinem Medizinstudium. Ich musste sozusagen, um überleben zu können, sehr lange mir eine Nachhilfelehrer in Biochemie nehmen. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht. Ja. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht zum Physikum geschafft.
Ich glaube, du nimmst gerade total viel Stress vielen, vielen Leuten, die diesen Weg vielleicht auch beschreiten wollen, zu sagen, man kann sich auch noch als Student Nachhilfe holen. Finde ich super.
Oh ja, man muss es sich leisten können. Ich hatte das große Glück, dass ich vorher Krankenschwester gelernt habe und auch neben dem Studium gearbeitet habe. Und insofern konnte ich den auch bezahlen. Aber es war für mich einfach ganz klar, Biochemie kann man nicht auswendig lernen. Das hätte ich überhaupt mir gar nicht merken können. Für mich war klar, ich muss es verstehen und hatte dann in der Tat wirklich einen Biochemiker aus der TU damals, ein ganz trockener, eher sehr langweiliger Mensch, der mit mir auch nicht wirklich das geringste private Interesse teilen wollte.
Liebe Grüße an deine Hilfe.
Ja, genau. Aber er hatte so eine unfassbare Leidenschaft für die Biochemie und es war so langweilig in seinem kargen Raum, dass sich mein Gehirn da wirklich drauf konzentriert hat. Und ich bin diesem Mann so dankbar, weil ich war so fasziniert von diesen biochemischen, physiologischen Abläufen in unserem Körper und habe schon als Studentin begriffen, dass der Mythos, Kohlenhydrate wegzulassen, Low Carb zu essen, überhaupt nicht greifen kann. Und mir ist damals schon bewusst geworden, was das für den Körper bedeuten kann, wenn die Glucose permanent entzogen wird. Und schon damals hatte ich dann praktisch auch die Idee, dass diese ganzen Diäten überhaupt nicht stimmen kann. Aber das habe ich noch so ein bisschen ignoriert, weil ich wollte ja unbedingt mein Physikum haben. Und später, als ich in der Orthopädie meine Facharztausbildung gemacht habe, habe ich immer gehört, wie meine Kollegen zu den Patienten sagten, die sehr übergewichtig waren und auch starke Schmerzen hatten. Ja, essen Sie die Hälfte, Sie müssen abnehmen, dann gehen die Schmerzen weg. Und die Patienten haben dann immer völlig verzweifelt gesagt, aber Herr Doktor, ich esse schon so wenig. Und meine Kollegen haben es dem einfach nicht geglaubt. Und in dem Augenblick ging sozusagen bei mir die Kiste auf. Und ich habe gesagt, hey, die haben recht. Wer wird denn bei chronischen Schmerzen, wenn man kaum noch laufen kann, sich jeden Tag 5 Tafeln Schokolade reinziehen, wenn er am Ende alles versucht, diese Schmerzen loszuwerden? Und so bin ich reingerutscht und habe zu meinen Kollegen gesagt, überlasst mir das mal, die haben recht. Ich glaube denen, dass sie nicht viel essen. Und möglicherweise essen sie sogar zu wenig und möglicherweise lassen sie sogar die Kohlenhydrate weg. Und so entwickelte sich das über Jahre. Dann habe ich angefangen, den Stoffwechsel zu vermessen. Ich mache fast seit Jahrzehnten Spirometrie, das heißt, ich messe über die Atemgase, was der Körper gerade als Substrat verbraucht, was er gerade in Energie umwandelt. Und da kann man ziemlich cool sehen, ob der Körper seine Fette verbrennt oder ob er eventuell sogar die Eiweiße der Muskulatur in Zucker umwandelt. Und das ist einfach ein Zeichen für Stress. Wenn man Biochemie verstanden hat, weiß man, was passiert, wenn der Körper nicht mehr so arbeitet wie im Bilderbuch. Dann kommen wir nämlich zur Pathobiochemie. Und das haben in der Tat einfach viel zu wenig Menschen gar nicht verstanden und gar nicht auf dem Schirm.
Ja. Also,
das war eine lange Antwort, oder?
Ja, aber macht nichts, weil ich finde es total wichtig und spannend und habe ich in der Form so auch noch nicht gehört, dass das dann eigentlich so logisch ist, ne? Und dass wir eigentlich seit Jahren eigentlich in die völlig falsche Richtung das therapieren oder wie man es nennen will, ne? Oder die Diäten da irgendwie falsch ansetzen.
Ja. Was heißt falsche Richtung? Das Problem ist in der Ernährungsmedizin, du kannst nicht wirklich Wissenschaft betreiben, ne? Du kannst nicht wirklich kausal belegen, welche Ernährungsweise für welche Situation die beste ist, weil dann müsstest du ja zwei Gruppen von Menschen jahrelang wegsperren oder auf zwei Inseln packen. Und wenn du wirklich Wissenschaft betreiben möchtest, und wir leben in der Wissenschaft, in der Ernährungswissenschaft, sehr von Beobachtungsstudien. Und klar, wenn du 6 Wochen Magerquark isst oder dir 6 Wochen den Finger in den Mund steckst, dann hast du erstmal positive Ergebnisse. Mhm. Und das wird dann aber in ein Paper umgewandelt. Und so werden Hypothesen geboren, Mythen geboren. Ich bin ja auch im Forschungsbetrieb an der Universitätsklinik und da sehe ich schon, dass wir ganz andere Erkenntnisse haben. Aber Professoren aus den Universitäten sind sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit zu finden, weil sie einfach einen ganz anderen Aufgabenbereich haben und die können auch nicht einfach Nahrungsergänzungsmittel oder Shakes verkaufen. Und seriöse und souveräne Wissenschaft ist teuer, braucht Zeit, hat auch Misserfolge. Und an die Öffentlichkeit kommt ja immer das, was irgendwie ganz schnell übersetzt ist oder wo es die eigenen Interessen bedient. Und das ist eigentlich auch das, was mich eigentlich am meisten ärgert, weil Übergewicht oder Gewichtsprobleme oder Stoffwechselprobleme werden grundsätzlich immer mit dem perfekt funktionierenden Stoffwechsel verglichen. Wie muss ein Stoffwechsel perfekt laufen? Das heißt, wenn deiner nicht perfekt läuft, was musst du machen, damit er perfekt läuft? Und das ist natürlich ein völlig falscher Ansatz, weil wenn der Stoffwechsel perfekt läuft, entwickelt er auch kein Übergewicht in der Regel. Mhm. Ja?
Ja.
Weil wenn man mal ganz streng geht, und da würden jetzt viele aufschreien, selbst die Menschen, die viel zu viel essen und genau deshalb dick werden, haben ein Stoffwechselproblem. Die haben nämlich auf biochemischer Ebene ein Problem mit dem Sättigungsgefühl. Das wiederum wird hormonell gesteuert. Also selbst da ist die Stigmatisierung eher völlig fehl am Platz. Und wenn ich einen gestörten Stoffwechsel habe, wenn ich einen chronischen Stressstoffwechsel habe, dann muss ich mich einfach in der Pathobiochemie auskennen. Dann muss ich einfach wissen, was ist denn, wenn es nicht mehr bilderbuchmäßig läuft.
Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz konkret erklären, was oder inwiefern wirklich das Cortisol oder das Hormon Hunger, Sättigungsgefühl oder eben dann auch Heißhunger oder so, wie das tatsächlich beeinflusst. Also was passiert da?
Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel fest, weil es gibt natürlich ganz viele Stressmomente, ne? Auch Leistungssportler kommen in einen Stressmoment und je besser die Stressachse funktioniert, desto größer ist deren Erfolgschancen sozusagen. Aber ich mache es jetzt mal wirklich am Stress fest, den viele Menschen im Alltag haben. Unsicherheit, soziale Instabilität, Ängste, Leistungsdruck, Beziehungsprobleme, einfach keine Zeit, weil du stehst auf, hast kleine Kinder, versorgst Angehörige, sorgst dich um deine Angehörigen. Dann musst du dir vorstellen, dass das Gehirn unglaublich viel Energie, sprich Glukose, verbraucht. Es gibt ein Experiment, das hat gezeigt, dass 10 Minuten psychosozialer Stress so viel Zucker verbraucht, wie in 1,5 weißen Brötchen sind.
Wow.
Na, diese Experimente hat ein ganz großartiger Wissenschaftler gemacht an der Universität Lübeck, der Professor Dr. Peters, der im Übrigen auch ein geniales Buch geschrieben hat, und zwar Das egoistische Gehirn. Und zwar schon vor 15 Jahren. Ja, da hat der schon wissenschaftlich belegt, warum die Abnehmspritze ein Problem sein wird, warum Fasten ein Problem ist. Aber wie gesagt, auf jeden Fall musst du dir vorstellen, das Gehirn misst permanent, was wir im Körper an Reserven haben und was wir im Körper an Glukosevorräten haben, weil das Gehirn will immer auf der sicheren Seite sein. Ja, ich sage immer so schön, wir bekommen unsere Lebensenergie nicht aus der Steckdose. Das heißt, unser Körper muss jede Sekunde seines Lebens selber finanzieren mit Energie. Und diese Energieproduktion ist absolute Lebenspriorität. Dieser Priorität ordnet sich dann Gesundheit, Aussehen, Haut, Fingernägel, Haare, alles, was wir so wichtig finden, dem unter. Wenn die Energieversorgung, die Priorität nicht stimmt, haben alle anderen Systeme ein Problem. Und was eben auch evolutionär ganz, ganz wichtig ist, unser Gehirn verbraucht A, die meiste Energie in Relation zu seiner kleinen Größe und zweitens, das Gehirn spart nicht. Das Gehirn kann seine Leistung nicht wirklich einsparen, weil auch dann hätten wir es am Säbelzahntiger nicht vorbeigeschafft. Das heißt, dieses Gehirn versorgt sich prioritär und misst permanent, was ist vorhanden. Und sobald das Gehirn merkt, der Stresslevel steigt, dann hat das Gehirn sehr schnell Angst, die Energie könnte nicht reichen und setzt eine Stressachse in Gang. Zwei, es gibt eine über den Sympathikus, aber bleiben wir jetzt beim Cortisol. Das heißt, Cortisol wird dann von der Nebennierenrinde vermehrt produziert, abgegeben und sorgt dann dafür, dass alle verfügbare Energie mobilisiert wird und in Zucker umgewandelt wird. Das heißt, Cortisol senkt die Insulinaktivitäten ab, damit der Zucker im Blut nicht sofort wieder in die Muskeln abzieht. Das Cortisol sorgt sogar dafür, dass es physiologische Insulinresistenzen gibt. Das Cortisol sorgt dafür, dass die Fettverbrennung sinkt, dass die Muskeln aus Eiweißen Zucker herstellen und dieser Zucker dann prioritär nur dem Gehirn zur Verfügung gestellt wird. Und wenn dann die Gefahr vorbei ist, wenn sich das System wieder beruhigt, dann sinkt der Cortisolspiegel wieder auf normale Werte. Wir haben ihn ja immer. Es ist ja ein Tagesrhythmus. Morgens haben wir das meiste, um wach zu werden, in Gang zu kommen. Und abends haben wir das wenigste im Blut, um wieder in die Regeneration zu kommen. Und dann musst du dir vorstellen, stressabhängig wird dieser Cortisolspiegel vom Gehirn gesteuert. Im Grunde genommen mobilisiert Cortisol Zucker. Alle verfügbare Energie, die dann prioritär dem Gehirn zur Verfügung gestellt wird. Und dann kannst du dir vorstellen, dass wenn wir unter Dauerstress sind, nicht mehr in der Lage sind, runterzukommen, zu entspannen, was dann hohe Cortisolspiegel anrichten können. Wenn wir wissen, Fettverbrennung wird abgesenkt, Insulinsensitivität sinkt ab, Durchblutung vom Darm zum Beispiel sinkt ab. Das heißt, auch die Aufnahme, die Resorption von Vitaminen, Nährstoffen, egal wie viel ich esse, sinkt ab. Sie wird nicht mehr so gut resorbiert, selbst wenn ich total gesund esse. Der ganze Körper stellt um auf Energiespeicherung. Wir haben Not. Ja? Und wenn dieser Zustand dauerhaft anhält, dann entwickelt der Körper sogar auch eine Cortisolresistenz. Das heißt, er reagiert nicht mehr auf diese flexible Bereitstellung. Und damit kann ein Stoffwechsel komplett umgebaut werden und über Jahre auch langsam erkranken. Und was für mich auch das Faszinierendste ist, dass Cortisol ja nicht nur im Körper wirkt, sondern es wirkt ja auch im Gehirn. Es wirkt direkt auf unser Denken. Es steuert unser Denken. Und wenn wir chronische Stresssituationen haben, wenn wir zu hohe Insulinspiegel dauerhaft haben, dann verändert sich auch unser Denken. Und zwar vom rationalen, komplexen, konzeptionellen Denken in emotionales Denken. Wir denken dann immer nur von jetzt auf gleich. Wir bewerten alles emotional. Wir werden unsicher. Wir haben höhere Ängste. Und daran kannst du auch sehen, wie dieser Mechanismus auch Gesellschaften verändern kann, politische Systeme kippen kann, wenn wir Menschen dauerhaft auch als Gesellschaft in unsichere Zeiten steuern. Und dann gibt es noch den Super-GAU, und zwar wenn Cortisolwerte permanent zu hoch sind und die Zellen nicht mehr adäquat auf Cortisol reagieren, dann sinkt sogar der Cortisolwert komplett ab. Dann funktionieren die Kaskaden nicht mehr. Das heißt, wenn Cortisolmengen nicht mehr ihre Wirkung zeigen, dann reguliert der Körper auch die Cortisolproduktion runter. Und das sind dann zum Beispiel die Menschen, die das Fatigue-Syndrom haben. Ja, oder auch Long-Covid kann genau aus diesem Mechanismus heraus bestehen. Und dann reden wir wirklich über komplett kranke, komplett schwache Menschen. Und dann reden wir von einer absoluten Dysregulation der Stressachse. Aber das Positive daran ist, dass ein Gehirn plastisch ist und auch ein Stoffwechsel. Ja, das heißt, mit ganz langsamen Schritten kann man das jederzeit auch wieder in die richtigen Bahnen leiten.
Das ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, den du jetzt bringst. Ja, und da wollen wir auch gleich drauf eingehen. Nur bevor wir quasi zu Dingen auch kommen, die man machen kann und sollte, ne, um auch einfach das wieder zu regulieren. Und so wie du sagst, das selbst auch aus einer chronischen oder pathologischen Situation rauszukommen, würde mich mal interessieren, weil das ist ja schon auch wahnsinnig beeindruckend. Du hast deine Praxis oder du hast über 15.000 Patientinnen und Patienten jetzt ja genau dahingehend auch betreut. Du hast die Praxis seit 20 Jahren jetzt mittlerweile, ne? Und hattest ja deinen Moment, wo du das einfach, wo es bei dir Klick gemacht hast, um die 2000er. Und jetzt schaust du in die Gesellschaft. Und ich habe ja das Gefühl, an sich wird das Stresslevel ja immer höher in der Gesellschaft, auch einfach durch Arbeitsweisen, durch Tools, durch Smartphones natürlich, die wir 2000 auch noch nicht hatten, durch diese permanente Informationsflut. Wir vergleichen uns mehr, der Leistungsdruck steigt, alles muss schneller werden und so weiter. Was kannst du denn da tatsächlich an Daten vielleicht auch beobachten über diese ganzen Jahre? Inwiefern haben sich da Muster wiederholt oder kann man das tatsächlich auch sehen, so über den Zeitverlauf?
Na klar, man muss sagen, auch vor 20 Jahren hatten wir sehr viel Stress, ne? Die Frage ist ja immer, worauf wir uns dann fokussiert haben. Heute ist unser Stresslevel ja meistens für viele Menschen nicht größer geworden, sondern hat sich noch in 1000 andere Probleme geteilt. Mhm. Was eben wirklich hinzugekommen ist, ist die permanente Verfügbarkeit, ja, auch durch Social Media, durch E-Mails, durch Internet. Ja, wer eine E-Mail kriegt, hat immer das Gefühl, ich muss sofort antworten. Schon alleine das Smartphone, wenn die blauen Häkchen kommen nach der Nachricht, dann weiß der andere, habe ich gelesen, muss ich also sofort antworten.
Habe ich genau deswegen ausgestellt, ganz ehrlich. Wirklich, habe ich immer ausgestellt, weil mir genau dieser Druck, den wollte ich nicht mehr.
Ja, aber ich habe es nicht ausgestellt und signalisiere dann einfach, habe ich gelesen und ich antworte, wenn Zeit ist. Also die Herausforderungen für jeden Einzelnen sind größer geworden. Und man muss ja auch sagen, die politischen Strukturen, die gesellschaftlichen, weltpolitischen Strukturen haben sich allein in den letzten sechs Jahren so unfassbar gewandelt. Und wenn wir sehen, wie eng die ganzen Strukturen zusammenhängen, dann sieht man auch, wie schnell sich die Dinge auch zum Negativen verändern. Wir hatten eben dann, ob es der Druck war, dass man unbedingt schlank sein muss, dass man gut aussehen muss. Der Klamottendruck, der jeder muss mich mögen Druck. Ja? Und dann kommt eben noch hinzu, dass wir auch eine ganz andere Verfügbarkeit heute haben müssen als damals. Aber man muss eben auch sagen, dass es dadurch natürlich auch eine andere Seite gibt. Ne? Es gibt natürlich auch auf Social Media die Seite, die dich darauf aufmerksam macht und die dir auch Lösungen anbietet, ja. Also wir haben heute die Probleme auf der Überholspur, aber wir haben auch Angebote sozusagen. Aber wir haben eben auch so unfassbar viele Angebote, dass wir natürlich auch nicht mehr wissen, A, wem glauben wir, ja, und B, was stimmt denn nun? Und deswegen finde ich zum Beispiel, dass es immer wichtiger wird und darauf zielen zum Beispiel alle meine Bücher ab, dass Menschen sich wieder für Wissen öffnen, dass Menschen sozusagen lernen, ihren eigenen Stoffwechsel zu erkennen, um wieder selbstverantwortlich auch Entscheidungen zu treffen Und wenn Sie sagen, komisch, ja, bei mir ist es so, dass Sie sozusagen wissen, warum ist es denn bei mir so und was kann ich dann machen? Meistens hört es heute bei dem Aspekt auf, ja, ja, das ist auch so bei mir. Und dann probiert man alles aus, was einem irgendwie vor die Füße geschmissen wird. Mhm. Und ich wünsche mir da wirklich viel, viel mehr Spezifität, viel mehr Selbstbewusstsein und auch den Mut, ja, sich für Wissen zu öffnen.
Also ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen und ich finde das total gut und wichtig, dass du das auch nochmal betonst. Weil ich finde gerade, wenn es halt um den Körper geht, um das Stresslevel, ich finde, das ist halt alles so abstrakt. Deswegen glaube ich auch, dass die größte Hilfe, die man sich suchen kann, eben Wissen ist, Verstehen ist, ne, und daher auch dann besser auf sich achten zu können und Dinge erkennen zu können. Insofern halt so Hilfe zur Selbsthilfe letztlich, ne?
Ja, absolut. Und eigentlich ist die Lösung gar nicht so komplex, wie man sich das vorstellt. Am Ende hängt es immer am Selbstbewusstsein, am Selbstwertgefühl. Schon alleine Menschen, die selbstbewusst sind, denen es nicht wichtig ist, dass jeder sie mag, dass jeder sie toll findet, sondern denen es zum Beispiel nur wichtig ist, dass Menschen sie mögen, die sie selber ganz großartig finden. Oder dass Menschen sich permanent ein schlechtes Gewissen machen lassen oder denken, wenn irgendwas nicht läuft, ist es ihr Problem. Also viel mehr Selbstbewusstsein haben und auch zu erkennen, Angst ist der schlechteste Ratgeber, vor allem in unsicheren Zeiten.
Ja, ist total gut, dass du das so nochmal sagst.
Ja, wir können viele Dinge nicht steuern. Aber nun können wir uns wirklich ängstlich in die Ecke zurückziehen und warten, bis das Dach einstürzt oder sagen, erst recht, raus jetzt. Das birgt ja dann auch die Hoffnung, dass Menschen wirklich was verändern können, wenn sie wieder mehr Selbstbewusstsein auch in schweren Zeiten kriegen. Wenn sie lernen, differenzierter zu denken, wenn sie sich darauf besinnen, was können sie eigentlich leisten, ohne immer das alles zu bewerten und zu beurteilen, was sie sowieso nicht ändern können.
Ja. Das ist ja auch ein total guter allgemeiner Hinweis, so wie man dann im Endeffekt ja auch sein allgemeines Stresslevel senken kann.
Absolut.
Hast du denn noch so ein paar, sage ich mal, auch so ganz konkrete Tipps oder Stellschrauben, die man verändern kann so im Alltag, um sein Cortisol wieder in den Griff zu kriegen? Also das, was du vorhin halt meintest, ne, wenn es dann wirklich auch in so einen Bereich geht, wo es einfach schon chronisch krankhaft ist, was kann man tun, um da wirklich schrittweise auch wieder in den Normalbereich zu kommen?
Also klar, ne, wenn es wirklich chronisch ist, wenn es wirklich krankhaft ist, dann braucht man natürlich auch ärztliche Betreuung. Ne? Also zum Beispiel einfach, um da auch mal eine Sensibilität zu entwickeln. Menschen, die unter chronischem Stress sind, können zum Beispiel Laborveränderungen haben wie einen hohen Langzeitzucker oder niedrige Schilddrüsenwerte, und zwar ohne, dass sie einen Prädiabetes haben oder eine Schilddrüsenunterfunktion. Das können Reaktionen auf Stress sein, die physiologisch sind, die praktisch noch in den Fall reinfallen, dass der Stoffwechsel sich versucht klein zu machen, um zu überleben. Auch dass man das zum Beispiel weiß, weil das ist super wichtig, weil wenn diese Menschen zum Arzt gehen und es stellt sich heraus, dass der Langzeitzucker zu hoch ist, dann bekommen sie sofort die nächste Klatsche und dann heißt es, sie haben einen Prädiabetes und dann kommen sie erst recht unter Panik oder sie bekommen Medikamente für die Schilddrüse, ohne dass einfach ganz klar festgestellt wird, dass der Cortisolspiegel außer Rand und Band ist oder dass der chronische Stress zu hoch ist, weil wenn man daran arbeitet, braucht man überhaupt gar keine Medikamente, regulieren sich ganz viele Blutwerte von allein. Aber da braucht man ärztliche Unterstützung. Aber wenn man sozusagen ein Stoffwechselproblem hat, ein Gewichtsproblem, und man kann ja auch Gewichtsprobleme haben, weil man Untergewicht hat, oder man kann sich auch einfach nur schlapp, müde, emotional, psychisch anfällig fühlen, dann kann man schon mal durch seinen Tagesablauf gehen und schauen, wann nehme ich mir eigentlich Zeit für mich selber? Wie esse ich eigentlich? Ja, esse ich regelmäßig? Ich sage immer so schön, morgens ist das Leben am teuersten. Wir verbrennen morgens in der Regel die meiste Energie. Das ist übrigens auch plausibel, weil selbst der mieseste Stoffwechsel hat morgens seine Sternstunde nach der Ruhephase. also nach dem Schlafen. Das heißt, unser Verbrauch ist am höchsten. Und das zieht sich auch immer noch über den Tag bis zum Mittag. Und dann geht unsere Leistungsfähigkeit langsam runter, weil es gibt ja einen Grund, warum wir abends wieder müde sind und schlafen können. Und die meisten Menschen unter Stress essen komplett dem entgegen. Die lassen das Frühstück ausfallen, trinken nur einen Kaffee, hetzen in den Tag. Vormittags kommen sie noch ganz gut klar, weil sie ja abends die Hauptmahlzeit hatten und die Energie ist ja irgendwie noch da. Und dann ab mittags, wenn sie keine Zeit haben, fangen sie dann an zu grasen, Verfügbares zu essen. Manchmal dann eben auch einfach das Teilchen und so und sind aber immer noch im Leistungsdruck. Und dann, wenn sie abends zu Hause sind, nichts mehr tun können, dann kommt der Heißhunger, dann essen sie die Hauptmahlzeit und gehen dann schlafen. Das ist einer der größten Ratschläge, den ich Menschen geben kann, die schon unter Übergewicht leiden, nicht mehr abnehmen können, sich schlapp und müde fühlen, dass man regelmäßig isst, dass man wirklich morgens frühstückt, dass man nie nüchtern aus dem Haus geht. Man schaut, dass man mittags was isst, vor allem auch Kohlenhydrate. Ja, liefert eurem Körper gute Kohlenhydrate. Ich rede ja nicht von Marshmallows oder Gummibärchen, sondern von Brot, von Getreide, Eiweiße. Wenn man den Körper tagsüber gut mit Energie versorgt, dann hat das Gehirn das Gefühl, mein Leben wird finanziert. Dann hat man abends auch nie diesen großen Heißhunger und ist viel freier in seiner Entscheidung. Weil Essen ist ja immer eine Qualitätsfrage und nie eine Quantitätsfrage. Was ich auch wichtig finde, ist, einen guten Schlafrhythmus zu entwickeln. Also nicht abends todmüde Fernsehen an, auf der Couch einpennen, 22 Uhr wach werden, dann nochmal so einen kurzen Peak haben, nochmal Mails machen, Haushalt machen, weiß der Teufel, um dann in so einen unruhigen Schlaf zu fallen. Das heißt, Schlafrhythmus stabilisieren. Und, was wir eben beide auch schon angesprochen haben, deine Verfügbarkeit sortieren. Zu sagen, ich packe mir einfach feste Zeitfenster ein, wann ich verfügbar bin. Ich lege abends mein Handy zur Seite und antworte einfach gar nicht mehr. Trinke einen heißen Tee, dusche warm zum Beispiel. Bringe meinen Körper in eine Wohlfühlsituation, um dann einen guten Schlaf zu haben. Und dann, da komme ich immer erst später mit der Ernährung, ja, die muss natürlich auch passen. Aber Ernährung ist nur ein Therapiewerkzeug. Die Ernährung ist nicht die alleinige Lösung eines entgleisten Stoffwechsels. Also die Dinge, die ich jetzt genannt habe, sind teilweise viel wichtiger, weil auch das wird, da werden viele aufschreien, aber dein Körpergewicht wird hauptsächlich vom Gehirn entschieden, weil das Gehirn entscheidet, wie Nahrung verwertet wird. Das Gehirn entscheidet, ob eine Tafel Schokolade verbrannt wird als Energie oder ob sie als Energiereserve auf den Hüften landet. Und es wird immer von der anderen Seite betrachtet. Ein Blutzuckerspiegel, ja, ist so, dass du immer einen guten Blutzuckerspiegel hast. Selbst wenn ich faste, kann mein Gehirn dafür sorgen, dass ich einen viel zu hohen Blutzuckerspiegel habe. Also dadurch ist es wirklich ein komplett komplexes Thema. Es geht am Ende wirklich darum, den Bedarf deines Körpers, vor allem auch deines Gehirns und deinen Alltag in eine Balance zu bringen. Dass du so viel Energie verbrauchst, wie du auch lieferst, wie du zur Verfügung hast. Weil dann kann dein Körper auch mal sehr gut mit Stressmomenten klarkommen. Und natürlich ist auch dann der fünfte Faktor Bewegung ganz entscheidend. Weil mit Bewegung kannst du natürlich ein System auch ein Stück triggern, provozieren. Ja? Aber wenn du zum Beispiel immer im Stress bist und machst dann auch immer noch Sport, dann kannst du dein Stoffwechsel komplett crashen. Ja. In den Fragen, die ihr mir vorab geschickt habt, habt ihr mich auch gefragt, ob ich so Patientenbeispiele habe. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel zwei ganz interessante. Auf der einen Seite habe ich eine junge Frau, die war mal Leistungssportlerin und ist sehr unter mentalen, psychosozialen Druck geraten und hat auch genetisch Muskelprobleme. Und die ist dann wirklich in ein so großes Stoffwechselloch gefallen, obwohl es eine aktive Frau ist, obwohl sie sportlich ist, Bewegung hat, von Ernährung was versteht, hat sie am Ende 120 Kilo Körpergewicht entwickelt. Und dieser Stress hat sie dann zusätzlich noch in Depressionen gebracht, weil sie gar nicht mehr wusste, wie sie das zu handeln hat. Und mit dieser Frau kann ich natürlich nicht sofort eine Diät anfangen. Da geht es erstmal darum, einen Stoffwechsel zu stabilisieren und auch Menschen zu zeigen, selbst wenn du Übergewicht hast, hast du nicht sofort immer die ideale Voraussetzung abzunehmen, weil du jetzt anfängst, weniger zu essen oder mehr Sport zu machen. Und dann habe ich noch ein ganz anderes, ein beeindruckendes Beispiel. Ich habe eine Leistungssportlerin, die in ihrem Sport wirklich auf Weltniveau spielt, also wirklich ganz oben ist. Und sie nahm Kontakt zu mir auf. Sie trainiert jeden Tag 7 Stunden plus Fitnessstudio plus Physio. Also wirklich ist in dieser Kaskade drin. Und ihr wurde dann immer suggeriert, dass sie zu dick ist. Und dann hat man sie auf Keto gesetzt. Dann hat man ihr sogar noch gesagt, wenn sie zu Turnieren reist, soll sie auf dem Flughafen die Rolltreppen meiden und die Fahrstühle. Wie bescheuert ist das denn? Also wenn eine Frau mit 7 bis 10 Stunden Leistung nicht weiterkommt, ja, dann kann es doch bitteschön die Rolltreppe nicht sein.
Nee.
Und da war es zum Beispiel super spannend. Da haben wir ein Labor gemacht und haben wir ganz klar gesehen, dass sie einen hohen Langzeitzucker hat, obwohl sie gar nicht übergewichtig ist. Sie hat einfach sehr viel Muskulatur.
Mhm.
Aber sie hat gar keine Kraft mehr gehabt. Sie ist auch in ihren Leistungen abgerauscht. Und das ist ja dann wie eine Spirale, wenn man dann die Leistung nicht mehr bringt, obwohl das ja dein Beruf ist. Dann wirst du ja auch mental, fällst du in ein Loch. Und da haben wir einfach nur Kohlenhydrate ohne Ende reingekippt.
Mhm.
Auch das musste sie erstmal lernen. Dem musste sie erstmal vertrauen. Und jetzt hat sie immer noch kein Kilo abgenommen, aber der Fettanteil hat sich schon ein Stück reduziert. Sie hat viel Muskelmasse wieder regeneriert, die nämlich vorher durch Cortisol immer in Energie umgewandelt wurde. Aber sie hat wieder Leistung. Sie startet einfach wieder durch.
Mhm.
Und das sind natürlich keine populären Beispiele, mit denen du auf Instagram punkten kannst, weil die Leute immer denken, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, ich muss gut aussehen. Aber das sind eben schon Beispiele, wo du sagst, und zwar 2 junge Frauen, die stehen schon am Rand. Und wenn da jetzt nichts passiert, dann sind die mit 40 aufwärts wirklich gefährdet, schlimme Erkrankungen zu entwickeln, weil der Körper über Jahrzehnte gespart hat.
Ich finde es total gut, auch mal mit so einem konkreten Beispiel zu kommen, ne, um auch einfach zu zeigen, dass es ja auch viel ganzheitlicher betrachtet werden muss. Also ich bin davon überzeugt, dass häufig auch gerade, wenn man dann unbedingt eine Diät machen will oder dann muss ich ja hier noch Sport machen, damit ich irgendwie abnehme, dass das ja im Endeffekt auch je nachdem eigentlich auch nur noch zu noch mehr Stress führen kann, ne? Weil man das dann irgendwie auch noch in seinen Alltag reinquetschen muss und dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man es dann nicht geschafft hat.
Weil eine Diät, einem Körper 20 Kilo in 4 Monaten runterzuholen, ist der Mega-Stress. Das lässt sich das Gehirn niemals gefallen. Ja, du entziehst ihm ja Einnahmen sozusagen. Und jede Ausnahme, die du anschließend isst, holt sich das Gehirn zurück. Und wenn du dann, nachdem du wieder 20 Kilo oder mehr drauf hast, wieder mit derselben Diät versuchst abzunehmen, wirst du merken, es passiert überhaupt gar nichts mehr, weil sich das Gehirn nicht lumpen lässt. Weil Diäten sind Verhaltensmuster und das Gehirn lernt permanent jede Diät. Deswegen wirst du auch sehen, dass Menschen, die ständig Diät machen, die am Ende in unserem Fragebogen zum Beispiel alle Diäten, die es gibt, ankreuzen, weil sie nämlich nie die richtige Diät für sich gefunden haben, weil jede Diät hat nur einmal funktioniert.
Also ich finde, dass da jetzt schon sehr viel drin war, so für ein gutes Abschlussstatement. Aber vielleicht möchtest du ja, Daniela, noch so zum Ende einmal deine wichtigste Botschaft zusammenfassend an unsere Hörerinnen und Hörer rausgeben.
Also was mir irgendwie ganz wichtig ist, ist, dass zu sagen, auch wenn sich auch mein Buch sehr über diesen Cortisol-Stoffwechsel sozusagen definiert, ist einfach mal ganz klar, Cortisol ist nicht böse. Und Cortisol an sich macht auch nie dick. Ja, nicht das Cortisol ist das Problem, sondern die chronische Dysregulation des Stoffwechsels ohne Erholung, das ist das Problem. Dann wird Cortisol zum Problem. Ansonsten ist das eins unserer besten Hormone, die uns die Natur als Überlebenshormon zur Verfügung gestellt hat. Was für mich auch immer wieder eine ganz wichtige Botschaft ist, Menschen, die ein Gewichtsproblem haben, übergewichtig sind, sind nicht schuld. Ja, wenn Abnehmen nicht klappt, dann ist das ein Hinweis auf Regulationsprobleme und nicht auf Versagen. Hier schlägt ganz klar die Biochemie die Willenskraft. Ja, wirklich Gelassenheit lernen. Schauen, was im Leben kann ich wirklich verändern und was sind die Dinge, mit denen ich klarkommen muss? Was sind Dinge, die mich noch zusätzlich stressen? Wo kann ich wirklich mehr Selbstbewusstsein haben? Und ich versuche meinen Patienten auch immer die Botschaft zu geben, ein freundliches Nein ist viel höflicher als immer dieses Rumgeier. Manchmal sind es auch ganz, ganz winzige Schritte. Zum Beispiel Menschen, die so schnell nicht aus ihrem Stresslevel rauskommen können, weil das kann man nicht von heute auf morgen. Wichtig ist, dass du eine Grundsatzentscheidung triffst. Wie soll der Weg aussehen? Und wenn du dich dann auf diesem Weg befindest, schrittchenweise, und du merkst, die Entscheidung war vielleicht doch nicht ideal, weil das setzt mich noch mehr unter Stress, dann denk nicht gleich, dass alles nicht funktioniert, sondern bleib auf diesem Weg und veränder was auf dem Weg, auch wenn man mal 3 Schritte zurückgehen muss. Mhm. Und man muss auch immer verstanden haben, dass niemals andere Menschen dafür sorgen können, dass du glücklich bist und dass du keinen Stress hast. Es bleibt immer deine eigene Grundsatzentscheidung, etwas zu verändern. Du kannst dir dann Menschen in deinem Leben suchen, die dich begleiten, die dir helfen. Aber die Entscheidung und den Weg musst du immer selber gehen. Und das ist auch eine ganz wichtige Botschaft. Das löst niemand für dich.
Das stimmt. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Das war wirklich sehr inspirierend. Jetzt auch nochmal motivierend am Ende. Schön, dass du da auch mit so gutem Beispiel vorangehen kannst.
Ja, ich danke auch sehr und wünsche auch dir persönlich alles Gute.
Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und wir hören uns schon in der nächsten Folge in 2 Wochen. Da widmen wir uns den Faszien. Bestimmt habt ihr Sätze schon mal gehört wie, oh, ich habe verklebte Faszien oder die Faszienrolle ist wirklich das Allheilmittel. In der nächsten Folge habe ich 2 Ärzte, die mit ihrem neuen Buch Die Faszienlüge jetzt endlich mal gegen diese hartnäckigen Mythen vorgehen wollen. Was die Lügen so sind, das verraten sie uns. Ich freue mich sehr auf Dr. Matthias Manke und Dr. Patrick Julius. Und natürlich auf euch, also seid unbedingt dabei. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören könnt ihr uns natürlich auf diversen Plattformen folgen, bei Instagram, bei Facebook oder einfach auf vital.de gehen. Außerdem könnt ihr wie immer ins Printheft schauen und uns auch schreiben, eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.